erzählen von Gott. Das Lied greift die Argumentation des Paulus auf, der ja auch sagt, wie könnte ich da was anderes tun als erzählen von ihm? Wir haben uns als Jahresthema gesetzt, die gute Nachricht mit Herz, Hand und Mund weitergeben zu wollen und haben ganz bewusst gesagt, wir steigen ein mit 6 Wochen, in denen wir uns nochmal neu darüber unterhalten, wie wir das eigentlich machen können. 42 Tage Leben für meine Freunde heißt der Titel dieser ganzen Geschichte. Und bevor wir da voll einsteigen in den Bibeltext, da möchte ich eigentlich dieses Sofa gern füllen. Dieses Sofa hat dieses Jahr mit diesem Thema eine ganz besondere Bewandtnis. Es ist ein Sofa, auf dem man erzählen kann von guten Nachrichten. Ich glaube nämlich, dass wir als Christen viel zu schnell dabei sind, über ganz viele andere Dinge zu reden, aber eben nicht über gute Nachricht. Und dabei ist das unsere zentrale Aufgabe. Zu erzählen davon, was Gott in unserem Leben tut. Wenn wir uns jetzt 6 Wochen drüber unterhalten, wie wir unseren Freunden erzählen wollen von Jesus und von dem, was er getan hat in unserem Leben, so wie es der Paulus hier tut, und was er doch auch tun möchte in ihrem Leben, dann könnten wir doch jetzt ganz praktisch damit heute Morgen anfangen. Denn ich sage euch eins, da bin ich mir sicher. Wenn wir hier beieinander sitzen, mit lauter Leuten, die davon eh schon überzeugt sind, die das glauben von ganzem Herzen und die dafür sind, dass wir davon erzählt und wir uns da nicht trauen, das zu erzählen, dann werden wir es garantiert bei anderen Menschen auch nicht. Das heißt, ich möchte euch herausfordern, mutig zu sein heute Morgen. Ich habe auf diesem Sofa, wenn ich mich selber so in die Ecke setze hier, dann habe ich Platz für noch 2 bis 3 andere Leute, die ich heute Morgen einladen möchte, uns davon erzählen, so wie Paulus das hier gemacht hat in diesem Text, uns zu erzählen von dem Moment, wo du Jesus begegnet bist. Das ist gute Nachricht, hoffe ich doch. Und jetzt warte ich einfach mal, wer da so kommt. Das Sofa, da hat es noch eine Menge Platz. Also ihr seid Jesus schon mal irgendwann schon begegnet in eurem Leben, oder? So prinzipiell. Eine mutige habe ich schon. Wunderbar. 2. Wenn man zusammenrutscht, kriegen wir noch ein 3. drauf, oder? Jetzt habt ihr gehofft, dass keiner mehr drauf passt, gell? Genau, aber ich muss euch enttäuschen, wir haben noch einen Platz. Wer füllt den noch aus? Wer ist mutig? Ihr wollt alle nächste Woche, das ist mir schon klar, aber... super, wunderbar, das verdient jetzt wenigstens einen Applaus, ja, also... Ja, dann sind wir jetzt gespannt zu hören. Petra, du bist Jesus begegnet, irgendwann in deinem Leben. Das könnte länger her sein oder ganz kurz. Ich weiß, bei dir ist es schon eine Weile her. Erzähl doch mal, wie war das?
Also das erste Mal bin ich Jesus begegnet, im Alter von 12 Jahren. Da hat meine älteste Schwester, die Heike, mir von Jesus erzählt. Die war damals in der, vielleicht kennen das einige, die Bibelschule Berühr kennen, in der Rema-Gemeinde, also da gibt es also auch so Querverbindungen. Leute von der Rema-Gemeinde sind dann später auf die Bibelschule Berühr gegangen und so. Mhm. Und meine Heike, meine Schwester, hat ganz tolle Sachen einfach mit Jesus erlebt, dass die in die Krankenhäuser gegangen sind und gesungen haben und wirklich Jesus beim Wort genommen haben. Und da wurde auch in der Rema-Gemeinde wurden auch Eindrücke weitergegeben, also wirklich ganz tolle Sachen. Und das hat mich neugierig gemacht und das hat mich überzeugt und ich habe dann im Alter von 12 Jahren mein Leben Jesus übergeben und das war so eine unfassbare Liebe, dass ich konnte es gar nicht verkraften, ich habe das gar nicht gekannt und meine ersten Gebete, die ich gesprochen habe, da musste ich immer furchtbar weinen, da war so eine starke Liebe für mich da, dass ich das gar nicht aushalten konnte, ich hab jedes Mal weinend gebetet, weil ich konnte es kaum aushalten. Und die Heike wurde von meinen Eltern bedrängt als Christin. Die haben die so fertig gemacht, ich habe das oft mit ansehen müssen, dass sie sie angeschrien haben und dass sie vor ihnen auf die Knie gesunken ist und gesagt hat, jetzt hör doch bitte auf, hör doch bitte, bitte auf. Und die ist daran zerbrochen. Und dann hat meine Mutter zu ihr gesagt, Sohn, was machst du jetzt, du Superchristin? Und das Ende war, dass meine Schwester es nicht mehr ausgehalten hatte, dass die von zu Hause weg musste. Also wir haben richtig gehend Christenverfolgung zu Hause erlebt. Und ich habe dann den Glauben aus den Augen verloren. Und ich wusste, die Heike geht. Erst hat sich alles auf die Heike konzentriert und irgendwann wird sich die Bosheit also auch auf mich konzentrieren. Und das hat bei mir so weit geführt, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Und ich bin dann, also ich war dann ganz am Ende. Ich bin aufgrund von Gewalt von meinem Vater in ein Frauenhaus gekommen. Dort konnte ich auch nicht bleiben und irgendwann stand ich auf einem Hochhaus und es hat dann in mir nur noch so gesagt, ja, was soll das alles eigentlich, mach doch Schluss und so. Und es war eine mir sehr vertraute Stimme und es hat mich jedes Mal furchtbar gefroren, wenn ich es gehört habe. Und dann mit einem Mal kam eine sehr ernste, strenge Stimme, aber die war liebevoll und die hat gesagt, und du drehst dich jetzt um und gehst sofort zum Balkon wieder zurück und fährst mit dem Aufzug runter. Und ich wusste ganz genau in dem Moment, die eine Stimme ist der Tod und die andere Stimme ist das Leben. Und ich habe das dann gemacht, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Und ich habe dann echt gedacht, ich möchte das Leben kennenlernen. Und habe dann neu in der Pfingstgemeinde in Darmstadt, die sind da am Gericht, mein Leben Jesus übergeben und bin auch mitgegangen in die Bibelschule Berühr. Und hat ein Bibelschullehrer, der mich gar nicht gekannt hat. Es ging damals praktisch um diese Selbstmordgefährdung und alles. Und die haben für mich gebetet, haben mich gar nicht gekannt. Und dann sagt er plötzlich zu mir, und du wirst zur Ehre Gottes singen. Und ich konnte mir das damals noch gar nicht vorstellen. Und viele Jahre später, kam ich dann in diese Berufung rein und durfte Gott dann damit dienen.
Wow. Also gleich zwei Begegnungen mit Jesus, ganz stark, ne? Er hat dich zu sich gerufen, er hat dich wieder zurückgeholt zu sich. Ja, und jetzt hast du auch hier schon in der Gemeinde mitgesungen zur Ehre Gottes, gell? Spitze. Thomas, wie bist du Jesus begegnet? Das ist ja auch schon eine Weile her, ne?
Das ist schon einige Zeit her, ja. Das ist schon über 30 Jahre her. Und zwar, früher war es ja so, dass gab es die sogenannte Stund. Mhm. Ja? Und bei uns daheim gab es auch sonntagnachmittags immer Stund. Und da sind immer verschiedene Brüder gekommen, einmal selbst Senior, dann Ernst Kehrer und Albert Mascht, die haben Herr mit der Siergel, der Albert mit der Trompete, dann ab und zu einmal der Herbert Rade. Ich denke, das sind alles noch Brüder und Geschwister, die Ältere von der Gemeinde kennen die alle noch. Und am Sonntagnachmittag war der Ernst Kehrer dran, wieder Stund halten. Und ich weiß nicht, das war eine der letzten, weil dann hat es irgendwann aufgehört. Und ich habe gemerkt, in der Stund, ich bin neben oben geguckt, ja, heute bist du dran, ich muss mich bekehren heute, ja. Ich habe gemerkt, mir hat das Herz bockelt bis wahrscheinlich der Pulli noch, ja. Und dann hat er sogar einen Aufruf gemacht. Ich weiß gar nicht, das hat es an für sich in der Stund, glaube ich, noch gar nie gegeben, dass ein Aufruf, wer sich bekehren will, ja. Und ich habe die Hand gehoben, gell, und wo es fertig war, sind wir hinaus in das Zimmer und haben dann zusammen gesprochen, gebetet, Übergabegebet gesprochen und so. Und ja, wie alt war ich da? Vielleicht so 12, so in dem Dreh rum, ja. Und ja, habe ich eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und das weiß ich noch, wie wenn es heute gesagt wäre, ja. Und auch wenn die Stunden da aufgehört sind, ja, also auf jeden Fall hat es mal ein gutes Zweck geht, ja, all die Jahre über, ja, wenn man vielleicht auch manchmal denkt, also, was hat es denn für einen Wert, ja, sich immer treffen und was weiß ich was. Aber in dem Fall hat es auf jeden Fall, zumindest bis so lang, bis ich mich entschieden habe, hat es auf jeden Fall einen Wert geht, ja. Das war also nicht zwecklos. Ja, und dann kam man natürlich so zwischendrin mal die Teenie-Jahre ein wenig, ja. Ja, die hat jeder so mitmacht, Pubertät und was weiß der Geier, was da alles noch so kommt, ja. Und dann war noch Veranstaltung in Stuttgart. Wir sind damals mit der Jugend gefahren, da war der
der Reinhard Bonnke hat da eine große Konferenz gehabt in Stuttgart und da habe ich dann nochmal eine Runderneuerung gemacht und habe mich dann nochmal entschieden und habe mich dann anschließend auch taufen lassen. Ja, hier und ja, dann war das noch alles perfekt. Ja, und habe dann auch kurze Zeit später dann hier, wo der Peter Franz hier Jugend gemacht hat, das ist auch schon 25 Jahre, über 25 Jahre her, habe ich dann auch noch die Geistestaufe dann erlebt in der Jugend, hier drin hinter im heutigen Kinder- oder Babyraum. Ja. Mhm. Und ja, ich sage einfach, ich kann es nicht bereuen. Auch wenn es im Hauskreis, ja, wenn er meinet, im Hauskreis vielleicht was bringt, ist oder sowas. Vielleicht kommt echt mal der Zeitpunkt, dass sich da einer entscheidet für Jesus. Auch wenn, ich bin ja im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ja. Mhm. Theoretisch könnte man sagen, das habe ich mit der Mutter mich aufgesogen, ja. Ich bin ja schon als Baby hier reingekommen, ja. Musst du da nicht entscheiden, von was musst du eigentlich entscheiden? Du bist doch schon gläubig, nein, man ist überhaupt nicht gläubig. Ja, man wird nicht als Gläubiger geboren, ja. Und weil die Entscheidung muss jeder selber treffen, auch wenn er noch im Sommer christliche Elternhaus aufgewachsen ist und das mitkriegt, ja. All die Geschichte und die ganze Andacht und was ich weiß. Die Entscheidung muss jeder selber treffen.
Genau.
Und das ist wichtig. Und wenn es in der Stund ist oder heutzutage im Hauskreis, kann nur Mut machen, dranbleiben, weitermachen.
Genau.
Vielleicht entscheidet sich doch mal der eine oder andere, ja. Und wenn es Jahre geht, ja. Oder man dran ist, kurz vor dem Aufgeben, ja. Nie aufgeben.
Das ist das Tolle an Jesus, ne? Dass der nicht sagt, der kommt aus der christlichen Familie, der kriegt das auch so mit, dem muss ich nicht begegnen. Ne? Ne? Eins weiß ich, bei dir ist noch nicht so lange her.
Was?
Naja, also über 30 Jahre ist ja. Bei dir noch nicht her.
Ich habe gerade überlegt, das ist genau bei mir 13 Jahre her, ungefähr, so in dem Zeitraum. Das heißt mit 12, ich reihe mich hier in die Runde ein, mit 12 Jahren habe ich mich bekehrt. Das ist eigentlich völlig unspektakulär. Ich bin Silvester von 1999 bis über 2000, also über Jahreswechsel, ins Krankenhaus gekommen. Ich hatte da eine ziemlich, ja, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Meine Mama hat immer gesagt, irgendwie war ich komisch. Ich bin nach Hause gekommen von der Schule und sofort ins Bett und war immer K.O., bis die Ärzte irgendwann mal Blut genommen haben. Und dann musste ich sofort ins Krankenhaus, weil meine Thrombozyten, also die Blutplättchen, ganz niedrig waren. Und das war ziemlich panisch. Meine Mama hat da sehr panisch reagiert. Und im Krankenhaus, die Ärzte, die wussten auch nicht so richtig, was sie mit mir machen sollen und haben Leukämie vermutet. Und jedenfalls war die Zeit sehr turbulent. Ich bin dann am nächsten Tag in ein anderes Krankenhaus gekommen. Und es war immer so im Hinterkopf so, ja, ich habe jetzt Leukämie. Und im anderen Krankenhaus haben sie es dann festgestellt, dass es bloß halt zu wenig Blutplättchen sind und dass mein Körper das irgendwie nicht produziert. Und ich hatte da das erste Mal in meinem Leben so richtig Panik, dass ich sterben könnte, weil ich dann gehört habe, ja, da kann man einfach so sterben, wenn plötzlich irgendwo ich eine größere Wunde habe und dann geht mein ganzes Blut weg und ich könnte sterben. Und das war so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich habe Angst vor dem Tod und ich will eigentlich jetzt mein Leben Jesus übergeben. Also ich bin christlich aufgewachsen in der Landeskirche. Unsere Eltern, also Daniels und meine, die haben sich während der DDR-Zeit bekehrt, während der Erweckungszeit. Und wir sind da sehr lebendig aufgewachsen, aber das war immer so der Punkt, dass ich, ja, nie hat mir irgendjemand gesagt, ich muss mich selber entscheiden. Und irgendwann habe ich mich dann halt im Krankenhaus da weinend in meinem Bett für Jesus entschieden. Genau, völlig unspektakulär. Aber nachhaltig. Also das hat dann für mich so viel verändert, dass ich gemerkt habe, so, es kann ja so lebendig sein, mein Glauben, wenn ich mich selber dafür entscheide. Und genau, das ja, hat mich sehr geprägt und das ist dann mein ganzes Leben so durchgegangen, dass ich gemerkt habe, so, es liegt an meiner Entscheidung, was ich daraus mache. Es ist meine Entscheidung, ob ich sonntags in die Kirche gehe oder nicht. Und das finde ich irgendwie wichtig, weil meine Eltern, die haben mich nie zu irgendwas gezwungen. Und ich hatte in meiner Teenie-Phase, hatte ich dann keinen Bock auf Gottesdienst und habe gesagt, nee, es bringt mir nichts, ich gehe da nicht hin. Und die haben mich gelassen, so bis ich meinen Kampf durchgemacht habe und gesagt habe, okay, jetzt gehe ich wieder. Genau.
Super, vielen Dank. Ich danke euch für euren Mut, das tut gut. Hörer, das erinnert uns vielleicht auch zurück, wie das bei uns war, so an diese ersten Momente. Und keine Sorge, wir werden nächsten Sonntag weitermachen. Da hat es dann wieder drei Plätze auf diesem Sofa. Mal sehen, wer dann kommt. Ne? Das schauen wir mal. Vielen Dank euch. 42 Tage Leben für meine Freunde. Der Titel sagt ja schon, dass es eben nicht nur um uns geht, um die Tatsache, dass es wunderschön ist für mich, dass ich Jesus begegnet bin, dass er so viel bei mir anders gemacht hat, sondern dass er dann ja auch mit einem Auftrag kommt. Und zwar ziemlich gleich, ne? Wenn ihr das seht, wie der Paulus das hier beschreibt. Ja? Der Paulus sagt, als es in Apostelgeschichte Kapitel 9 erzählt wird, die Geschichte von Lukas, dem Schreiber, da kommt es ja gar nicht so stark vor. Ja? Aber Paulus' eigene Rückerinnerung an die Geschichte war mehr oder weniger, Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, und das Nächste, was er sagt, und jetzt habe ich einen Auftrag für dich. Ja? Jetzt bitte werde du mein Zeuge und erzähl andere Menschen von mir. Das war sein stärkster Eindruck. Es geht um andere, es geht um meine Freunde. Da steckt vielleicht zunächst einmal eine beruhigende Nachricht drin, weil ich glaube, dass meine Freunde, also ich benutze das Wort Freunde jetzt mal sehr großzügig, aber die Menschen um mich rum, an dem Ort, wo ich stehe, in dem Netzwerk, wo ich mit anderen Menschen Kontakt habe, dass das die ersten Menschen sind, zu denen Gott mich sendet. Dass es nicht darum geht, dass ich jetzt irgendwie wildfremde Menschen mit zitterndem Herz und alles ansprechen muss, auch wenn das auch eine gute Sache sein kann, sondern dass Gott mich ganz bewusst auch an den Ort gestellt hat, wo er mich hingestellt hat. 42 Tage Leben für meine Freunde. Wir haben kein Begleitbuch und deswegen könnte man sich fragen, ja warum jetzt 42 Tage? Eigentlich sind es bloß 6 Gottesdienste und 6-mal ein Treffen unter der Woche. Das, was die 42 Tage ausmachen soll, das sind meine Freunde. Das heißt, es soll eigentlich ganz viel stattfinden außerhalb der Zeit, wo wir jetzt zusammen über dieses Thema reden. Es geht nämlich um deine Freunde. Und vielleicht müssen wir deswegen die 42 Tage zunächst einmal anfangen, so ganz persönlich mit der Frage, wer sind eigentlich meine Freunde? Und ich hoffe, du hast da jetzt irgendeine Antwort drauf, auf diese Frage. Ich möchte dich herausfordern, wenn du es nicht jetzt gleich tust, dann tu es bitte zu Hause, aber jetzt gleich wäre auch gar kein schlechter Moment, den Predigtzettel rumzudrehen, wo die Fragen hinten drauf stehen. Und da steht als Zusatzfrage, überleg dir doch, wer deine Freunde sind. Und wenn du da ganz viele hast, also ich meine damit jetzt auch Facebook-Freunde, ja? So, versteht ihr? Ich habe auf meiner Facebook-Seite 800 irgendwas Freunde. Da gibt's einige davon, das sind ganz, ganz enge Freunde, auch im wirklichen Leben. Und andere, die hat man halt irgendwann mal getroffen und dann hat man hinterher auf Freundschaftsanfrage geklickt oder sowas. Ja, ich meine wirklich Menschen, mit denen du in einer Beziehung stehst. Ich schlage dir jetzt einfach mal vor, an Menschen zu denken, mit denen du vielleicht in einer Woche eine Stunde oder mehr verbringst. Einfach die Enge, die Menschen, wo Verbindungen da sind. Überleg dir das doch mal. Wer sind das? Weil wir wollen nicht irgendwie 42 Tage lang über irgendwelche Freunde, es wird schon sicher irgendwelche Gäbe reden, sondern über konkrete Menschen, die was mit deinem Leben zu tun haben. Und wo Gott möchte, dass du ihnen von Jesus erzählst. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass da nachher eine Liste mit Namen steht. Und was diese 42 Tage dann auch ganz stark füllen soll, ist, zuallererst, dass wir für unsere Freunde betet. Damit fängt es an. Und wir machen einfach heute Morgen was aus. Wir machen das ganz einfach. Weil, versteht ihr, es geht ja jetzt nicht darum, ein riesen Programm zu machen, wo du dann 42 Tage tun sollst und eigentlich schon morgen früh feststellst, dass du das sowieso nicht hinkriegst. Ja? Oder was du dann 3 Tage mal mit viel Schwung machst, so weil dich meine Predigt jetzt hoffentlich voll motiviert und ab Mittwoch wird es dann zunehmend schwerer und bis, wenn ich dann am Sonntag sage, wir waren ja mittendrin, das heißt, das sage ich nächsten Sonntag nicht, weil nächsten Sonntag predigt der Daniel. Aber wenn er dann sagt, wir sind ja jetzt mittendrin in dieser ganzen Geschichte, da fällt dir plötzlich wieder ein, ach so, ja, ich sollte ja und so. Deswegen fangen wir mal ganz einfach an. Wir beten für unsere Freunde und bei Gott muss man auch gar nicht unbedingt lange Worte machen. Aber stell dir vor, man könnte doch ausmachen, dass du für die Leute, die auf der Liste stehst, die nächsten 42 Tage jeweils 1 Minute betest. Das kriegen wir hin, oder? Ja, also ich glaube nicht, dass irgendjemand hier sitzt, der heute Morgen ernsthaft behaupten kann, dafür hat er die Zeit nicht, das kriegt er in seinem Tagesplan nicht unter oder sonst was. Also wenn es gar nicht anders geht, dann mach's, wenn du aufs Klo gehst. Ja, also da hast du dann die Zeit. Ja, aber egal, aber 1 Minute für unsere Freunde jeden Tag, das kriegen wir hin, oder? Und es ist 1 Minute Unterhaltung mit Gott, dem Allmächtigen, der diese Freunde kennt, der sie liebt. Und diese 1 Minute, die bringt ganz viel, davon bin ich überzeugt. Wenn wir uns das zum Programm machen können, allein für diese 42 Tage, ich glaube, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Aber das fängt damit an, dass du Namen auf dieses Blatt Papier schreibst. Und nicht bloß denkst, meine Freunde, so ganz allgemein, wer auch immer das ist. Wir reden über konkrete Menschen. Und wenn wir dann das verstanden haben, dann können wir einsteigen. Vielleicht hast du jetzt schon ein paar Namen drin, vielleicht fallen dir während Gottesdienst noch welche ein, dann dreh den Zettel ganz schnell rum und schreib die Namen drauf. Vielleicht brauchst du auch noch daheim ein bisschen, vielleicht weißt du gar nicht so genau, wer deine Freunde sind. Vielleicht stellst du fest, du hast gar keine Freunde, die nicht an Jesus glauben. Dann glaube ich, dann sollte sich was ändern. Denn Jesus schickt uns ganz konkret mit diesem Auftrag und diesen Auftrag werden wir auf gar keinen Fall erfüllen können, wenn wir keinen Kontakt zu Menschen haben, die nicht an Jesus glauben. Ja? Also die Idee, ich pflege nur Kontakt mit Menschen, die gute Christen sind und die schon voll mit Jesus leben und so, das ist eine absolute Nichterfüllung des Auftrags Gottes an uns. Ja? Und wenn dir niemand einfällt, den du auf diese Liste schreiben kannst, dann müssten wir daran arbeiten, an dieser Sache. Und jetzt können wir einsteigen in das Thema. Ich gebe die gute Nachricht weiter, damit fängt jedes Thema an dieser Woche. Und der erste Titel lautet, ich gebe die gute Nachricht überzeugend weiter. Und von wem könnte man besser lernen als von dem Paulus, zu dem selbst König Agrippa sagen muss, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Das hätte ich mal gern, dass meine Nachbarn, meine Freunde, Kollegen, in meinem Fall sage das die Kollegen nicht, also hoffentlich nicht, ja, genau, wir reden nachher drüber. Ja. Aber dass das meine Bekannte, die Leute, die ich treffe, mit denen ich Zeit verbringe, dass sie das zu mir sagen. Boah, das war jetzt so überzeugend, dass ich überlegt muss, jetzt ernsthaft Christ zu werden. Ja? Tatsache ist doch, dass es meistens doch eher so ist. Ich meine, man lässt es dann mal so irgendwie unauffällig in die Unterhaltung einfließen und das ist dann schon sehr viel gewagt und hofft, dass der andere drauf anspringt. Und manchmal springt er auch drauf an. Ich war jetzt diese Woche auf der Leitertagung der Volksmission bei einem Mann, der das sehr, sehr viel tut. Ne? Der hat dann daran gesprochen, Dietrich Schindler ist der Leiter der Inlandmission der FEG. Der hat 5 Gemeinden gegründet in den letzten Jahren in Deutschland. Und wenn er unterwegs ist, dann fährt er am liebsten Zug, weil da kann er sich mit den Leuten unterhalten. Ne? Und er fängt dann an und sagt, also er hat mal irgendwo Statistik gelesen, dass in Deutschland nur 2% der Leute in den Gottesdienst gehen regelmäßig. Und er sagt, fragt dann irgendwann die Leute und sagt, entschuldigen Sie, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bisschen indiskret vielleicht. Und wenn die Leute ja sagen, dann sagt er, also wenn ich Sie so anschaue, dann gehören Sie sicher nicht zu den 2% Leute, die nächsten Sonntag in den Gottesdienst gehen, oder? Und dann sagt er, und dann geht's los. Und dann sagt er, die nächste Viertelstunde redet der andere und erzählt ihm alles, oh, was mit der Kirche und oh, möglich und was da und die Missbrauchsfälle alles und das hat man ja immer gewusst, dass das keine Rechte sind und erzählt ihm und alles und als Kind hat man Misse und da war es langweilig und alles, was mit dem Glauben nicht geht. Eine Viertelstunde lang. Und wenn es aufhört, dann sagt er, erzählen Sie mir mehr. Und dann geht's weiter. Und dann sagt, meinst du, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, da ist dann die Munition verschossen und dann fragt der andere, warum fragen Sie eigentlich? Und dann sagt, na bin ich dran. Ja, vielleicht gibt es so ein bisschen deine Erfahrung wieder nicht, dass ich glaube, dass du schon Leute über 2% Gottesdienstbesuch befragt hast, vielleicht hast du das schon gemacht, aber so dieses, wenn überhaupt eine Reaktion kommt, dann kommt oft eher so dieses Ablehnende zunächst mal. Und vielleicht warten wir gar nicht, bis die Viertelstunde rum ist, sondern im Grunde genommen wissen wir dann schon, das Gespräch ist eigentlich beendet. Mann, würde ich mir wünschen, dass diese Reaktion hier kommt. Du redest zu überzeugen, dass du demnächst noch einen Christ aus mir machst. Wie macht der das, der Paulus? Was kann der, was ich nicht kann? Oder was kann ich von dem lernen? Und ich glaube, dass ich die ganze Lösung vielleicht einfach finde in was ich mir selber als Frage stellen muss, die der Paulus für sich zumindest hier beantwortet. Was macht der denn, der Paulus, in seiner großen, langen Rede? Der erzählt. Der erzählt Geschichte. Der erzählt von sich selber. Von dem Tag, als er dort unterwegs war auf der Straße nach Damaskus. Da hat's ihn ganz wörtlich vom Pferd gehauen, den Paulus. Da ist ihm Jesus begegnet und zwar nicht nur als ein herzwärmendes Gefühl irgendwie, als ihm jemand Bibelworte vorgelesen hat oder sonst was. Sondern da hat sich der Himmel geöffnet, er sah Jesus Christus, den der Vater erhöht hat, auf dem Thron dort oben sitzt er im Himmel und dieser Herrscher des Himmels und der Erde, der spricht direkt zu ihm, dem Paulus, den haut vom Pferd, der ist blind nachher geblendet von der Herrlichkeit Gottes und der weiß, das war der Herr. Bevor sich Jesus überhaupt schon vorgestellt hat, da fragt Paulus, Herr, wer bist du, benutzt den Herrschaftstitel überhaupt? Was der Paulus hier erzählt, das hat mit Theorie nichts zu tun. Das hat auch mit Theologie nichts zu tun. der hat keine Römerstraße auswendig gelernt. Na, und die 6 Bibelverse, die man unbedingt wissen und auswendig zitieren können sollte, um jemand anders zu Jesus führen. Sondern der Paulus erzählt einfach aus seinem Leben, weil er nämlich selber Jesus begegnet ist. Ich glaube, da drin steckt auch ein ganz wichtiger Satz, eine ganz wichtige Sache, die wir unbedingt lernen sollten am Anfang eines ganzen Jahres, wo es um Evangelium gehen sollte, um gute Nachricht. Das, der Kern des Evangeliums, der Kern dessen, was wir so gern weitererzählen wollen, ist nämlich kein theologischer Satz, ist kein Glaubenssatz, den es irgendwie zu erfassen geht, sondern der Kern des Evangeliums ist eine Person, und zwar Jesus Christus. Wenn man schaut, wie das Neue Testament überhaupt schon das Wort Evangelium verwendet, das ist ganz interessant. Das haben die ja nicht erfunden, die Menschen damals. Ne? Also an Lukas, wenn er schreibt, das Evangelium von Jesus Christus, oder an Markus, der sein Buch so anfängt, das Evangelium Jesu Christi, des Sohn Gottes, der hat das Wort nicht erfunden, sondern der benutzt ein sehr wohlbekanntes Wort. Das Wort kommt eigentlich aus der damaligen Zeit, aus einer Umgebung, wenn ein römischer Kaiser neu eingesetzt wurde, weil der Alte gestorben ist oder gestorben wurde oder wie auch immer das dann lief. Ne? Dann hat man Herolde durch das ganze Reich geschickt. Übrigens auch interessant, diese Herolde, die Gesandten des Kaisers, die heißt auf Griechisch Apostoloi. Und da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, welches deutsche Wort man davon vermutlich bekommt, von den Apostoloi. Ja? Und diese Herolde, die verkünden in der ganzen Welt, also im ganzen Römischen Reich, die gute Nachricht, das Evangelion, das Evangelium, dass es jetzt einen neuen, und jetzt haltet euch fest, einen neuen Retter und Herr auf dem Thron in Rom gibt. Das war die Botschaft in die ganze Welt. Eine Botschaft vom Herrschaftswechsel, da werden Worte benutzt, Kyrios, der Herr, Soter, der Retter, von den Aposteln des Kaisers, das Evangelium im ganzen Römischen Reich. Und jetzt kommt ein Markus, jetzt kommt ein Lukas, ein Johannes, ein Matthäus und ein Paulus, und die sagen alle Menschen, wir erzählen euch jetzt das Evangelium. Es gibt einen Herrschaftswechsel. Es sitzt ein neuer Retter und Herr, ein neuer Soter und ein Kyrios auf dem Thron meines Lebens. Ich habe das erlebt. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Und dieser Jesus, dem ich begegnet bin, der gekommen ist und von einem Herrschaftswechsel geredet hat, nämlich gesagt hat, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Dieser Jesus, das ist Evangelion, das ist Evangelium, gute Nachricht, der will auch zu dir kommen. Der lädt auch dich ein, so einen Herrschaftswechsel zu vollziehen in deinem Leben. Und da merkt ihr ganz schnell, erstens, es geht nicht nur um theologische Lehrsätze. Es geht ganz konkret um eine Person und die Frage, was mache ich mit dieser Person? Wie begegne ich diesem Jesus? Und es geht ganz klar um Taten, um das, was ich dann tue, nicht bloß das, was dann irgendwann in meinem Gehirn abläuft, dass ich sage, klingt gut, alles in Ordnung, kann ich unterschreiben, sondern es geht um Herrschaftswechsel, um was ganz Konkretes. Darum, dass ich ihn Chef sein werden lasse, darum, dass er jetzt auf dem Thron sitzt und dass sich dadurch in meinem Leben auch manches verändern werden wird. Darum, dass ich mich in Zukunft von ihm bestimmen lasse. Und nicht von mir. Darum geht's beim Evangelium. Davon erzählt der Paulus. Und keiner ist mehr wörtlicher entthront worden wie der Paulus, der da auf hohem Ross daherkam. Und nachher ganz klein und blind nach Damaskus einzieht mit einem neuen Herrscher, der jetzt auf dem Thron sitzt. Und was ich von Paulus lernen kann, die allererste Sache, ist einfach mich mal wieder neu zu fragen, was ist eigentlich passiert, als ich Jesus begegnet bin. Und ich bin mir sicher, dass dir das jetzt nichts Neues war, dass du das verstanden hast, dass du es akzeptiert hast, dass du Jesus auf den Thron deines Lebens gesetzt hast, dass du erlebt hast, ich hoffe, dich hat es nicht vom Pferd gehauen, das soll ziemlich ungesund sein, aber dass du erlebt hast, was es heißt, wenn Jesus Platz nimmt auf dem Thron deines Lebens. Und wenn er dich anfängt zu verändern, wenn er anfängt, dein Leben umzukrempeln, aber oft ist es so weit weg, so weit zurück. Und da tut es gut, auch mal wieder in der Erinnerung zu kramen, wieder neu für mich zu begreifen, was eigentlich damals mein Leben so berührt hat. Was war denn, was so anders war als im Tag, als der Tommy da neben Ofe saß, in Rainer Zau, wo er schon so oft gesessen ist und auch hinterher noch oft gesessen ist. Aber an dem Tag war was anders, weil ihm Jesus begegnet ist, ja? was anders war an dem Tag, als der Petra ihrer Schwester erzählt hat von diesem Jesus. Und weißt du, da gibt es ja ganz viele andere tolle Geschichten, die man erzählen kann und die mindestens genauso beeindruckend sind in vieles. Aber das war was anders. Dieser Jesus, der hat, ist dir begegnet. Was anders war an dem Tag, als die Miri dort im Krankenhaus war und begriffen hat, diesen Jesus braucht sie. Und ich habe deine Geschichte jetzt noch nicht gehört. Vielleicht hören wir die nächste Sonntag oder übernächste. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit in diesem Jahr. Ne? Denk doch mal neu drüber nach, was damals passiert ist. Weißt du, der erste Schritt zum Evangelium weitergeben mit Überzeugung ist, da gibt es eine Person, das ist die wichtigste, dass die überhaupt überzeugt ist und die steht nicht auf deiner Freundesliste drauf. Das bist du selber. Ich kann das Evangelium nur dann überzeugend rüberbringen, wenn ich selber überzeugt und ergriffen bin, neu von dem, was da passiert ist. Das ist genial. Damals, dieser Tag, als Jesus mir begegnet ist. Was ist denn passiert, als ich Jesus begegnet bin? Ich habe dann dieses Bild vom Autounfall dazu gemacht, weil der Paulus uns damit reinnimmt und in diese Berufung, Zeuge von Jesus zu sein. Und ich meine, den Zeuge, den kennen wir heute ganz stark aus solchen Geschichten. Ne? Jemand, der dabei war, der gesehen hat, was da passiert ist. Wenn die Polizei dann kommt, der beschreiben kann, ja, der ist da einfach rausgefahren und aus seinem Parkplatz und hat gar nicht gemerkt, dass einer vorbeikommt und sonst was. Oder der hat nicht geblinkt oder keine Ahnung. Ja? Jemand, der es miterlebt hat. Dazu beruft uns Gott. Und es reicht dazu nicht, Zeuge kann man nicht sein, wenn man die richtige Bibelverse auswendig gelernt hat, sondern Zeuge kann nur jemand sein, der persönlich mit dabei war. Und am persönlichsten mit dabei warst du an dem Tag, als Jesus in dein Leben kam. Das hast du selber erlebt. Das ist das, was ich meinen Freunden erzählen möchte. Das ist das, worum es geht. Jesus hat aus mir jemand anderen gemacht. Jesus ist mir begegnet. Und wenn ich dann weiterschaue, was mit Paulus passiert ist, und dann wird er ja theologisch, ja? Dann erzählt er ja, was er diesen anderen weitergeben möchte. Von dem Jesus, der gekommen ist, der ihn berufen hat, der ihm Gnade geschenkt hat und Vergebung, der sein Leben verändert hat, der ihn gebraucht hat, der ihn Teil zu einem großen Erbe gemacht hat, wie es damals schon die Propheten und die Vorväter vorhergesagt haben, dass das kommen wird. Von dem Jesus, der ihm klar gemacht hat, dass er Jesus, der Messias ist, der aber gleichzeitig auch Paulus, den Saulus, der Paulus wurde, eingesetzt hat zum Kind Gottes, zu jemandem, den Gott liebt, zu jemandem, mit dem Gott geht, der es dann erlebt hat, der Paulus, wie Jesus weitergeht mit ihm Schritt für Schritt und was das alles ausmacht, wie Gott ihn begleitet durch Höhen und durch Tiefen, und zwar durch ziemlich viele Tiefen, aber mittendurch, all das, das ist Teil dieser Geschichte. Und wenn ich zurückdenke an die vielen Jahre, die vergangen sind, seit ich diesen Moment erlebt habe, Jesus zu begegnen, Mann, da sehe ich dann plötzlich wieder neu, was für eine große Geschichte da seither stattgefunden hat. Was Gott alles gemacht hat in meinem Leben. Und zwar nicht nur als theologische Lehrsätze. Die stehen dahinter, diese theologischen Lehrsätze. Aber das füllt die dann mit Leben, und zwar mit meinem Leben. Ich bin Teil dieser riesengroßen Geschichte, die Evangelium heißt. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, einfach wieder ganz neu drüber nachzudenken, über deine Geschichte mit Jesus. Die mal wieder Revue passieren zu lassen, sie einfach im Kopf nochmal neu durchzuleben und wieder dich wieder neu begeistern zu lassen, wie genial das ist, was Gott bei dir getan hat in deinem Leben. Denn das ist es, was es gilt, anderen Menschen weiterzuerzählen. Paulus, also diese Worte spricht, die wir heute Morgen gelesen haben, da steht er so ziemlich am Ende. Oder, naja gut, zumindest an einem deutlichen Wendepunkt seiner Karriere. Wir sind fast am Ende der Apostelgeschichte angelangt. Was nachher noch passiert ist, Paulus wird verschifft nach Rom, landet dort erst mal ganz lange Zeit im Gefängnis. So vieles passiert schon vorher. Und Paulus schaut zurück. Der muss im Geist nochmal diese Reisen gegangen sein. Ne? Drei große Reisen, die er schon gemacht hat. All die Menschen, denen er begegnet ist. All die Gefahren, die er durchlebt hat. All die Wunder, die Gott getan hat. Paulus kann vor diese Menschen treten in Jerusalem, die Zweifler sind. Ne? Der König hier, der Agrippa, das ist ein Intellektueller, einer, der gerne ein bisschen studiert, der gerne ein bisschen was Neues hört und er sagt, ach, den Paulus, den können wir uns ja auch mal anhören, das könnte ja ganz interessant sein. Ja? So eine kontroverse Meinung mal, das ist sicher auch nicht schlecht. Und er hört sich eigentlich sehr distanziert diesen Paulus an Und was macht Paulus? Der hält keinen großen philosophischen Vortrag. Das hat er auch gemacht zu anderen Zeiten. Ne? Lest Apostelgeschichte 17, wie Paulus in Athen steht. Da wird es sehr philosophisch. Ja? Und da zitiert er dann griechische Dichter und alles. Ja? Das macht er nicht. Der erzählt einfach aus seinem Leben. Und sagt, schau, das hat Gott bei mir gemacht. Weil ihn das selber wieder packt. Weil er selber wieder begeistert ist. Aber von der eigenen Geschichte geht Paulus dann weg, und das ist der dritte und der vielleicht wichtigste Schritt überhaupt, geht Paulus dann konkret auch wieder weiter zu den anderen, wenn er beschreibt, wozu Gott ihn berufen hat. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Und dann diese Feststellung: Angesichts dieser Erscheinung vom Himmelkönig Agrippa gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war, und verkündete die Botschaft von Jesus. Was Paulus auffällt in diesem Rückblick auch auf die eigene Geschichte ist, was ihn treibt, ist der Wunsch, dass andere Menschen genau das erleben, was er dort erlebt hat auf der Straße nach Damaskus. Nicht das vom Pferd fallen, den Teil kann man sich sparen. Auch nicht das gefesselt vor irgendwelchen Königen stehen, das sagt er ja ausdrücklich, den Teil kann man ruhig weglassen. Aber das Zentrale, das Wichtige, diese Begegnung mit Jesus, der alles verändert, das sagt Paulus, das möchte ich doch, dass ihr das auch erlebt. Deswegen tue ich das doch alles. Deswegen reise ich durch all die Länder, deswegen erzähle ich diese Geschichten. Worum geht's denn? Es geht nicht darum, dass irgendwelche Menschen irgendein Glaubensbekenntnis unterschreiben. Es geht auch nicht darum, dass irgendwelche Menschen Mitglieder bei der Volksmission werden. Es geht nicht mal darum, dass andere Menschen regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Um all das geht's nicht. Sondern es geht darum, Jesus hat in meinem Leben was absolut Geniales und Radikales gemacht. Er hat mich aus der Finsternis der Sünde rausgeholt und zu seinem Kind gemacht. Mir vergeben und mich eingesetzt zu jemandem, den er beruft und für den er ein Erbe und einen Auftrag hat. Und wie wünsche ich mir, dass meine Freunde das auch erleben? Darum geht's, dass die gleiche Erfahrung machen mit Jesus, dass die mitbekommen, wie genial das ist, wenn Gott Leben verändert. Dass mein Erleben sich auch überträgt auf den Nächsten. Und deswegen meine Frage, was sehe ich, wenn ich meinen Freunden begegne? An was denke ich dann? Was motiviert mich dann? Ich wünsche mir, wie Paulus, diesen Blick von Gott, dass ich Menschen sehe, die bei denen Gott dasselbe machen möchte wie bei mir. Und vielleicht noch mehr. Und vielleicht sogar noch genialer. Und vielleicht noch voller. Mit denen er einen Plan hat, mit denen er was vorhat. Und er hat mich zu einem Teil dieses Plans gemacht. Vielleicht zum Zünder, zum Start dieses Ganzen. Zu dem, der es überhaupt erst auslöst mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Er hat mich dazu berufen, ihnen meine Geschichte zu erzählen, damit sie ihre Geschichte wird. Die Geschichte des Evangeliums, Euangelion, der besten Nachricht, nämlich Gott kommt in das Leben von Menschen. Und ihr merkt, dass es eigentlich viel, viel weniger an dieser Stelle um ein Bibelstudium geht. Um einen Moment geht, wo wir irgendwelche theologischen tiefen Wahrheiten endlich entdecken müssen. Das Wesentliche haben wir längst verstanden. Es geht um dich und mich, um unser Leben und das, was Gott konkret getan hat. Und ich wünsche mir, dass dich heute eines ganz neu überzeugt, nämlich das, was Gott bei dir getan hat. Und dass du rausgehst, begeistert davon und dir vorstellst und dir erträumst, Mann, wie wäre das, wenn genau das im Leben meiner Freunde stattfinden würde. Und dass du dann voller Motivation davon erzählen kannst, was da passiert ist. Nicht nur von irgendwelchen theoretischen Glaubenssätzen. Wir beten. Jesus, ich lade dich ein, durch deinen Heiligen Geist uns wieder ganz neu deutlich zu machen, wie groß und herrlich das ist, was du schon getan hast in unserem Leben. Für viele von uns sind es Geschichten, die schon lange her sind. So viel ist passiert in der Zwischenzeit, aber je mehr wir darüber nachdenken, dann stellen wir auch fest, wie viel in der Zwischenzeit passiert ist durch dich. Und mit dir und mit jedem Moment, wo ich darüber nachdenke, da wird diese Geschichte schöner und großartiger. Du bist Teil meines Lebens geworden, mein Leben Teil dieser großen Geschichte des Evangeliums. Und so bitte ich dich heute Morgen neu, Jesus, um die Begeisterung dafür. Um dieselbe Begeisterung, die mich damals zu dir getrieben hat. diese Geschichte in mir wieder aufleben lässt und mich zu einem begeisterten Geschichtenerzähler machst, der sein Leben mit seinen Freunden teilt, sodass die auch überzeugt werden und das Gleiche erleben mit dir. Ich preise dich jetzt schon, Herr, für die Geschichten, die noch geschrieben werden. Für das, was noch stattfinden wird, nicht nur in meinem Leben, sondern im Leben der Menschen um mich her. Gebrauch du mich dazu. Dazu lade ich dich ein, Jesus. Amen. Lasst uns zu Jesus kommen. Ganz bewusst auch in dem Feiern von dem, was er für uns getan hat. Lass dein Singen, dein Gebet jetzt eine Antwort drauf werden, die neu Jesus dankt und sagt, super Herr, ich nehme das heute wieder neu wahr. Du hast so geniale Dinge an mir getan.